Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Einfach ein bisschen wärmer. Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, alle zusammen.
Sag mal, wir sind heute Morgen so müde, Lein.
Ja, beide.
Ne? Wir müssen uns erstmal in Schwung bringen. Hier, so.
So,
Morgen, ihr Lieben. So, jetzt aber.
Ja.
Morgen. Bisschen schwungvoll hier.
Ja, mach mal.
Ja, ne?
Steck mich mal
ja,
an.
Ja, es ist wieder Sonntag, die schönste Zeit
Sonntag.
Der Woche. Ja, ihr könnt die beiden Psychologen hören, die euch ihr Frühstück um die Ohren hauen. Ja, ja.
Heute Morgen gibt es für mich jedenfalls und für Annika habe ich auch hingestellt, Tröpfchen.
Ja, richtig schön. Und es gibt wieder die Pfirsiche, wo irgendwelche armen Erntehelfer sitzen und die immer platt kloppen.
Die ne? Platt, deswegen, die Plattpfirsiche.
Die heißen Plattpfirsiche, das sind so Leute mit so Brettern beschäftigt, die immer flach zu klopfen.
Puff.
Oh, die schmecken ja auch was lecker, ne? Heieiei.
Die schmecken fast ein bisschen parfümiert. Ne?
Ja, ne? Und die duften. Ja. Und so, und dann haben wir noch Orangen. Und ich mag so gerne Saftorangen. Die sind ja eigentlich dafür gedacht, dass man Saft draus macht. Aber ich finde die zum Essen auch so lecker. Die sind so saftig und so lecker. Und dazu gibt es Blauschimmelkäse und ein bisschen Ziegenkäse.
Ja.
Und wir haben heute Morgen ein Biobrot. Das ist so, das ist mit Körnern und ein paar Nüssen und das ist so fast so ein bisschen klebrig irgendwie, ne? So, also ich finde, das sieht schon gehaltvoll aus, das Zeug. Oh, und das duftet. Ja, und da haben sie einen ordentlichen Espresso mit Milch.
Genau.
Also
bei
mehr
uns duftet das im Moment sowieso. Jetzt ist ja Pfingstrosenzeit, ne?
Pionis
auf gut Englisch. Und da habe ich Annika einen Strauß mitgebracht, so in der Lieblingsfarbe von dir, ne?
So. Das ist so ein tiefes, dunkles Pink.
Ja, das mag sie. Und die duften, das ist zauberhaft.
Unglaublich, ne? Wir hatten davor schon welche, die haben überhaupt nicht gerochen. Das ist, ich weiß nicht, manchmal gibt es so Blumen, die wirken so antiseptisch, ne? Es gibt auch solche Tomaten und es gibt auch solche Erdbeeren, die haben überhaupt kein Aroma. Das ist wie so kleine, so farbige Wasseransammlungen.
So irgendwie.
Und die haben kaum Geschmack, kaum Aroma
so,
und
so
duften
wie,
auch nach nichts.
Wie Blaubeeren, weißt du noch? Also ich esse ja morgens immer auch gerne mein Müsli und ich liebe das, da Blaubeeren dran zu tun. Und weil ich ja auch ein geiziger, sparsamer Mensch bin, da gab es dann beim Discounter meines Vertrauens dann so eine richtig große Packung. Der richtig dicke, feiste Blaubeeren. Und ich habe gesagt, das ist meins. Auch noch im Sonderangebot. Und die haben null geschmeckt.
Die waren
im Gegenteil,
muffig.
Die waren muffig.
Das wisst ihr, wenn ihr ein Handtuch im Urlaub unten drin irgendwo im Rucksack oder in der Tasche vergesst und holt das nach zwei Tagen unten raus, diesen Geruch hatten diese Dinger und die wurden die auch nicht los. Und wenn man da die gegessen hat, die konntest du noch so lange abspülen.
Ganz,
und so, da waren die so muffig, als wenn man die im feuchten Keller geparkt hätte.
Und dann dagegen habe ich dann, die sind teurer, richtig teurer, aber da habe ich mir mal so Bio-Blaubeeren gegönnt.
Ja,
ne?
Klar.
Ein Aroma.
Kaufe ich viel lieber. Ja, dann eben nur einmal.
So.
Aber dafür schmecken sie dann auch. Und das sind auch die kleinen Dinger und sind auch so, und da hast du dann auch mal ein Blättchen dazwischen. Die sind so, wie wir die in Finnland oder in Österreich kennen, wenn wir die da gesucht haben.
Ja, haben wir selbst gefühlt.
Ja.
Aber wie heißt es so schön, wer billig kauft, kauft zweimal und damit eigentlich teurer.
Manchmal ja. Also man muss sich das wirklich mal bei manchen Sachen überlegen. Die Preise wären zwar irre und so bei manchen Sachen, aber dann ist eben auch noch keine Erntezeit. Man kann ja auch so ein bisschen danach gehen. Es muss ja keine Heidelbeere aus Südafrika sein. Das finde ich ja sowieso verrückt.
Nee. Wobei diese Bio, also da steht Bio drauf. Ihr glaubt es nicht, ne? Die kommen aus der Ukraine. Ja?
Ja, klar. Echt?
Ja, Wahnsinn.
Da kommen unglaublich viele Sachen aus der Ukraine.
Mhm.
Und deshalb, ja, deshalb so ist das ja so schlimm, so dieser Dammbruch, der, ja, diese kaputt, ja, dieser Staudamm, der da kaputt gegangen ist mit dieser Monsterüberschwemmung und so weiter. Nicht nur die Städte kaputt.
Nicht, reicht es nicht mit dem Krieg, was jetzt das?
Ja, es ist unglaublich. Also es ist
eine Folge des Kriegs, bin ich sicher.
Der Mensch ist an manchen Stellen, ja, ich begreife es nicht. Da bin ich irgendwie zu dumm zu begreifen, welche Motivation es geben könnte, andere Menschen um ihr Leben, um ihr Land, um ihre Existenz zu bringen. Aber wir schwiffen schon wieder ab.
Nee, ja, aber ich kann, hallo, ich habe eine Überladung.
Das ist eine Überladung, hau rein.
Also diese Blaubeeren, diese Bio-Blaubeeren, die so richtig gut schmecken und die ich mir dann gönne und an die Kachit ein bis zwei auch manchmal ab.
Wenn ich lieb bin.
So, und da haben wir genau der Punkt. Das ist auch echt ohne Scheiße, das ist auch eine Form von Selbstliebe.
Genau.
Dass ich mir nicht irgendwie so einen Müll da reinziehe, nur weil der preiswert ist und weil da Blaubeere draufsteht, sondern wirklich die Qualität, die ich mag, wo ich mich drauf freue, gerade morgens, dass ich mir das gönne.
So. Ja, und dass man vielleicht dann auch irgendwann im Laufe des Lebens sich dann auch mal überlegt und sagt, nee, mache ich nicht mehr. Ich kaufe jetzt nicht bis Weihnachten hin immer noch mal irgendwie, ich weiß jetzt nicht, Billigschokolade aus dem Discounter, weil ich die eigentlich überhaupt nicht mag, sondern ich leiste mir zu Weihnachten irgendwie so eine tolle Packung mit irgendwas, wo ich so richtig, wo ich so richtig am Rad drehe, wo ich denke, das ist das Genialste, was es gibt auf der Welt. Was weiß ich, eine echte Verona oder irgendwas. Und dann sage ich mir, das ist so göttlich und genieße es. Und dann habe ich so mehrfach, dann tue ich mir was Gutes, ich habe das Gefühl, ich gönne es mir, ich habe auch noch Genuss dabei. Ne? Und schon streichelt ihr eure Seele oder wir uns unsere Seele dabei, und das ist ein bisschen Selbstliebe.
Ja.
Und genau um dieses Thema soll es heute gehen.
Genau. Selbstliebe. Wir kamen eigentlich drauf, weil, und das finde ich toll, Annika ist ja so untriebig auch, was Internet angeht, und findet da Sachen, die ich, also das ist wirklich toll. Also ja, du benutzt ja das Internet wirklich, das ist schon also richtig, richtig gut. Ne? Also das heißt, um einfach Sachen nochmal nachzugucken und ja, wie so ein Bildungs...
ich lasse mich treiben, als wenn ich in einem virtuellen Museum bin.
Ja.
Ich lese ja so gerne, und ich lese ein Buch, und da wird irgendetwas erwähnt. Das kann vom Witz bis zu irgendeiner Theorie, von irgendetwas, von der Landschaft bis sonst wo irgendwas sein. Und wenn ich, dann gucke ich nach. Was ja, bedeutet
so es? Und dann erzählst du mir das auch. Ne? Und wenn du manchmal so einen Roman liest und der spielt irgendwo, keine Ahnung, in den Südstaaten, in Amerika, dann guckst du bei Google Maps, wo sind die jetzt so gerade? Und dann, also das ist schon, das ist eigentlich auch, denke ich, so, wie man Internet benutzen sollte.
Ja, und das macht schon Spaß, wenn du dann von einer Autorin irgendwas liest, die tatsächlich aus Atlanta kommt, da lebt und Bücher darüber schreibt. Und du kannst bis zu der Kneipe, in der irgendeine Szene spielt, kannst du über Google Map das verfolgen. Ja, und während ich das mache, gibt es dann beispielsweise irgendwelche, wird eine Statistik erwähnt. Dann guckt man da nochmal nach. Oder irgendwas über das Justizwesen oder ich habe keine Ahnung, über Bäume oder über irgendwas, über irgendwelche Musik oder so. Und das, und damit komme ich immer so vom Stöckchen zum Häuschen
und lass mich einfach
treiben.
So, und das Hölzchen, was du gefunden hast, finde ich toll. Na, schön, dass sie erzählt mir das auch. Ne? Nicht alles, weil so viel, aber so die Highlights bekomme ich dann so mit. Und du hast, und das wusste ich nicht, dass dieser Mensch so eine tolle Rede gehalten hat. Du hast eine Rede von Charlie Chaplin gefunden.
Ich habe letztes Mal gesagt, es wäre aus einem Briefverkehr mit Einstein, und das war verkehrt. Das habe ich durcheinander gekriegt, weil die haben sich getroffen, die beiden.
Also die haben sich wirklich getroffen.
Die haben sich wirklich getroffen. Und die haben sich getroffen, als es Charlie Chaplin eine Premiere hatte. Und da war Einstein praktisch der einzige Promi, den er eingeladen hat. Ja, und zwar 1931, und zwar dieses, wie heißt der Film, City Lights, ne? Und oder Lichter der Großstadt heißt er auf Deutsch. Und da weißt du, wo Charlie Chaplin doch in so einer Fabrik arbeitet, wo er nachher so durchgeknallt ist und immer mit den, mit den Schraubschlüsseln macht er doch immer so eine Bewegung, bis er nachher die Knöpfe auf den Rücken der Sekretärin noch dreht, weil er so völlig, völlig automatisiert die Bewegung macht. Ne?
Ich erinnere mich.
Und das hatte ich noch im Kopf und das ist irgendwie hängen geblieben.
Ist ja egal, aber die beiden haben sich getroffen.
Ja, und das gibt bei dieser Premiere gibt es eine Anekdote dazu. Ja, und Albert Einstein hat also dann Charlie Chaplin kennengelernt, die haben sich begrüßt und dann hat er zu Charlie Chaplin gesagt, was ich am meisten an deiner Kunst bewundere, ist deine Universalität. Du sagst kein Wort und doch die Welt versteht dich. Und daraufhin sagte Charlie Chaplin zu Albert Einstein, ist wahr, aber dein Ruhm ist noch größer. Die Welt bewundert dich, auch wenn niemand dich versteht. Das zeigt diesen Humor. Und die sind befreundet geblieben.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also da hätte ich gerne mal ein bisschen gespielt.
Ja, und hatten eben auch einen Briefwechsel. Und ich habe eben gedacht, er hätte diese Rede oder dieses Gedicht oder wie immer man das nennen möchte, über die Selbstliebe, hätte er in diesem Briefwechsel, der sich daraus entwickelte, aus dieser Freundschaft hätte er da, nein, die hat er irgendwo anders gehalten.
Ja, aber die hat er wirklich zu seinem 70. Geburtstag hat er die gehalten.
Und zwar 1959.
Ja, boah. Und du hast mir immer gezeigt, ich finde die fantastisch und deswegen auch das Thema Selbstliebe. Und wir haben jetzt gedacht, dass Annika liest Passage für Passage, diese bevor nicht in einem Rutsch, ist zu lang. Wir werden die euch den Brief auch in den Shownotes natürlich zeigen. Und dann werden wir Passage für Passage mal so gucken, was uns dazu einfällt.
Ja, genau. Was bedeutet das eigentlich? Und wie ist das für uns selber wichtig? Was können wir daraus lernen? So. Wie können wir das für uns selber verstehen?
Also, Leute, nehmt euch zurück, schneidet euch an, nehmt euch zurück und los geht's.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Warum ist Vertrauen wichtig für die Selbstliebe? Wem vertraue ich da eigentlich?
Dir selbst. Selbstvertrauen. Das Vertrauen, dass ich, egal was passiert, dass ich schon die Fähigkeit habe, damit klarzukommen. Wie auch sagt, also dass ich eigentlich schon irgendwie mein Leben so schaffe, dass ich egal wo ich bin und so, ich werde einen Weg finden, mit Situationen klarzukommen, aber auch Spaß zu haben und Freude zu haben. Und letztendlich geht es auch darum, ich weiß, dass ich die Fähigkeiten habe, mein Leben relativ sorgenfrei zu bestreiten.
Also ich habe das noch anders verstanden. Es ist so eine Art Urvertrauen ins Leben. Und das bedeutet auch, und er sagt ja, dass er davon ausgeht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, dass alles, was geschieht, richtig ist. Das ist so ein bisschen dieses so, was passiert, passiert. Und das hat schon irgendwie seinen Grund, oder? Beziehungsweise es hat schon so seine Richtigkeit. Im Moment verstehe ich es nicht und im Moment leide ich auch vielleicht Wandersau. Oder im Moment ist das auch alles irgendwie für mich nicht ganz durchschaubar. Aber es gehört zu meinem Leben. Dies ist auch mein Leben. Egal wie es ist. Und wenn ich jetzt im Moment Freude habe und so, dann vertraue ich darauf, dass ich mich auch weiter wohlfühle. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, dann vertraue ich darauf, dass ich es auch anpacken kann. So, das verstehe ich auch so ein bisschen drunter.
Genau. Und das, was wir immer sagen, also was wirklich mein Credo eigentlich ist, dieses Urvertrauen, was sehr früh gelegt wird im ersten Lebensjahr eigentlich. Diese Urbindung, die vertrauensvolle Bindung, möglichst zu deinen Eltern oder zu anderen Personen, die lässt sich auch ruhig machen. Er schreibt das so schön, und von da an konnte ich ruhig sein. Du hast innen drin das Vertrauen, das, was immer auch passiert, es wird jemand da sein, der dich unterstützt und der dir auch hilft. Und da musst du auch nicht ständig jetzt Angst haben und ständig kämpfen, sondern du kannst auch mal Sachen wirklich auf dich zukommen lassen.
Ich verstehe da aber auch noch dieses drunter, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, die Zukunft kennst du noch nicht, Aber jetzt im Moment ist es so, wie es ist.
Genau. Zur richtigen die, Zeit am richtigen
Ort. Ja, so richtig, das ist jetzt. Mhm. Und dieses Vertrauen darin zu haben, dass du mitschwimmst. Mhm. Dass du nicht irgendwie ausschirrst oder dass du in der Vergangenheit kleben bleibst oder dass du in die Zukunft driftest, sondern dass du am richtigen Ort brauchst. Dafür brauchst du Vertrauen. Und es hilft einem ja, wenn du so oft darüber nachdenkst. Mhm. Du kannst nicht in der Vergangenheit immer. Mhm. Natürlich beeinflusst dich alles, was in der Vergangenheit war. Natürlich. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel erwachsen bist, kannst du zum Teil auch entscheiden, wie du mit Dingen umgehst. Mhm. Genau. Und wenn du dir selber vertraust und sagst, ich weiß, das ist früher so und so gewesen, ich vertraue jetzt auf meine Fähigkeiten, dass ich das heute vielleicht anders anpacke.
Ja.
Früher konnte ich mich nicht wehren, heute bin ich groß, heute wehre ich mich, zum Beispiel.
Ja.
Ne? Also das gehört also, für mich zum Vertrauen genauso dazu.
Da können wir schon eine ganze Sendung drüber machen. Ne?
Ja.
Und wenn er sagt, also dass ich immer und bei jeder Gelegenheit am richtigen Ort bin, da schwingt auch so ein bisschen dieses Achtsamkeitstraining mit rein, ne? Dass ich also jetzt genau, was du sagst, ne? Dass ich bei dieser, an diesem Ort, in dieser Gelegenheit, dass ich das in dem Moment wahrnehme.
Dieses schöne Hier und Jetzt.
Ne? So ist es. So, weiter geht's.
Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Mhm.
Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein.
Oh, okay. Ja.
Und das bedeutet es ja aus. In dem Moment, wo ich mich selber wahrnehme und wo ich das auch akzeptiere und wo ich lerne, auch mich selbst zu mögen und nicht immer zu sagen, oh, nee, also ich kann mich selbst nicht leiden, ich finde das furchtbar, muss ich so sein und so weiter. Wenn ich sage, ja, okay, ich bin so und irgendwie bin ich ja auch ganz okay, so wie ich bin.
Mhm.
In dem Moment wird mir ja klar, dass alles, was mir weh tut und so, dass das im Grunde Warnungen sind, da jetzt aufzupassen.
Mhm.
Wenn mir plötzlich was weh tut und ich bin sonst ganz, ganz zufrieden mit mir, dann merke ich, da geht es schon wieder ins Eingemachte. Das erinnert mich an früher, das erinnert mich an irgendwelche Geschichten, die passiert sind. Da muss ich aufpassen, da muss ich mich um mich kümmern.
Mhm.
Und das geht am besten, wenn ich ehrlich bin, wenn ich authentisch bin, wenn ich mich nicht verstelle und wenn ich nicht versuche, eine Maske drauf zu hauen für andere, sondern wenn ich so bin, wie ich bin, dann ist das eben so. Dann bin ich eben nöckerig, weil mir im Moment irgendwie irgendwas auf den Keks geht.
Aber du bist dann authentisch.
Aber ich bin authentisch und ich nehme diesen Schmerz dann auch ernst. Das verstehe ich drunter.
Genau.
Ne?
Und ich kenne genügend Menschen, die, wenn sie gegen ihre eigene Wahrheit, wie er das schreibt, ne, gegen ihre eigene Wahrheit leben, dann tut es auch irgendwann weh.
Mhm.
Und dann kommen so Sachen, dann kommen Magenschmerzen, Kopfschmerzen immer wieder, dann bist du immer dicker oder immer dünner oder wie auch so, weil du hast innen drin diesen Spannungszustand.
Mhm.
Du weißt, irgendwie ist es nicht richtig, wenn ich immer noch an der Beziehung festhalte oder an den Plot festhalte, aber ich mache es trotzdem weiter und dann, dann kommt so, dann kommen die Signale und dann senden auch der Körper sendet auch Signale und wenn du die nicht wahrnimmst, dann kannst du irgendwann ganz böse auf der Nase landen. Ne?
Also ich kann mich ja gut erinnern, in manchen zusammenhängenden Hängen wurde bei mir im Berufsfeld immer erwartet, dass ich stark und agil und aktiv bin und den ganzen Tag im Studio mit 30 Leuten und da war die Musik. Ich bin aber ein Mensch, ich leide körperlich unter sowas.
Mhm.
Ich brauche irgendwann eine Ruhestunde. Ist einfach so. Und wenn ich so ein Theater und so ein Chaos auf irgendeiner Produktionsreise für Tage habe, werde ich krank.
Ja.
Und das habe ich immer nicht ernst genommen.
Ja.
Weil ich dachte, das müsste so sein und damit ich gut ankomme und damit ich den Job richtig gut mache. Nein, wäre ich authentisch gewesen, hätte ich gesagt, Leute, ist ja alles ganz niedlich, aber ich gehe mal auf den Blog.
So.
Macht euren Scheiß mal eben alleine und ich komme schon wieder.
Du warst in der Situation, du warst ja Produzentin, das heißt die Chefin vom Ganzen und hättest ja die Macht gehabt zu sagen, so, aber du bist auch ein netter sozialer Mensch und wenn du merkst, die wollen das und die wollen ein bisschen Spaß und Party haben,
Ja, natürlich. Na, ja. Und ich bin dann ja auch, ich will ja niemanden die Stimmung vermiesen und so, wie man dann so alt manchmal ist. Aber es ist manchmal wirklich gesünder für einen selbst, mhm, authentisch zu sein. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn man man schluckt immer. Dass man immer wieder die Kritik runterschluckt, mhm, oder im Haushalt, dass du immer wieder hinterher räumst und, mhm, nee, da braucht es dann auch mal ein Gewitter oder einfach, ja, die Weigerung oder Leute, denkt mal drüber nach, können, ja, wir das nicht alle regeln, so zusammen, ja, macht es doch eher Sinn. Dass man authentisch ist und, genau, das bekommt einem wirklich besser.
Genau.
Ne?
Darf ich den nächsten Absatz?
Natürlich, hau raus.
Ja, das ist mir so schön. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife.
Genau. Hm. Das ist ja auch immer so dieses, das ist bei uns in der Gesellschaft ja sehr verbreitet, ne? Mhm. So dieses Sehnen, diese Gier nach noch mehr, noch, mhm, mehr. Da haben schon Leute, die wissen schon gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld, wollen aber immer noch mehr haben und immer noch mehr. Eine gewisse Reife sagt ja auch, also warum bin ich jetzt nicht zufrieden mit dem, was ich habe? Mhm. Warum finde ich das nicht eigentlich richtig toll? Weil das genügt mir doch. Ich habe genug zu essen. Ich kann mir sogar ein paar Klamotten leisten, mhm, oder auch tatsächlich eine Ausstellung oder ein Kino mal besuchen oder mir ein Eis kaufen. Mhm. Warum sollte ich so unzufrieden sein? Wieso? Mhm. Ne?
Aber auch dieses alles um mich herum ist eigentlich eine Aufforderung zum Wachsen. Also, mhm, ich muss nicht in ferne Länder fahren, um das Gefühl zu haben, so da, nur da kann ich mich weiterentwickeln oder nur da finde ich, weiß ich nicht, nur da würde ich mich so richtig wohlfühlen.
Ja, genau, also sagen wir so, wenn ich da Interesse habe und das ist etwas, was mir wirklich gefällt, mhm, dann natürlich, aber wenn ich ein Interesse an der Ostsee habe, ist das auch schön. Also jeden das, was für ihn gut ist. Mhm. Und das zu erkennen und sich nicht davon abhängig zu machen, was andere dir erzählen, was irgendein Werbeplakat sagt oder weil die Mode es gerade sagt, dass jetzt gerade Griechenland in ist, mhm, und jetzt düsen alle hin oder alle müssen nach Antalya oder keine Ahnung was.
Dubai ist im Moment hoch.
Ja, oder groß. Dubai. Und jemand sagt, wieso, Wanne-Eigel finde ich aber auch irgendwie, mhm, ziemlich prima oder ich liebe Heidschnucken, ich fahre in die Heide. Das, mhm, ist doch jedem selbst überlassen oder ich bleib zu Hause. Mein Garten ist toll, mhm, Balkonien, das, oder ich habe gar nicht das Geld, ich gehe in den Stadtpark, das ist doch, und genieße das da auch sehr, also wenn es um Ferne geht jetzt, ne?
Ja.
Und das gilt ja für andere Themen genauso, mhm, da wenn ich für mich feststelle, was für mich persönlich das Richtige ist, dann ist das ein wirkliches Zeichen von Reife, mhm, und so eine Reife, die ist schon was Schönes, das ist schon ein Zeichen von Selbstliebe, mhm, und tut einem sehr gut, wenn man da gedanklich eine gewisse Reife zeigt, ne?
Ja, und wie gesagt, auch nicht sagen, also ich erst, wenn ich das und jenes gemacht habe, mhm, oder gekauft habe oder wenn ich da und da war, erst dann bin ich wirklich zufrieden und dann ist es so, mhm, ich sag's mal, ne, um uns herum sind Sachen, weil wir vorhin gesagt haben, mhm, ne, wenn du was siehst, und du dich interessiert es und du guckst noch mal ein bisschen weiter, du reifst damit.
Natürlich.
Also du musst nicht durch die Gegend hoben, um zu reifen, um Abenteuer zu erleben.
Nein, alles um dich rum ist im Grunde es wert, neugierig darauf zu sein. So ist es. Das bedeutet es ja auch. Und es gibt nicht nur die großen Klopper, die immer neugierig machen, sondern auch die Kleinigkeiten. Mhm. Wenn du auch die in deiner Umgebung sind, entdecken willst, mhm, umso reifer wirst du, umso unabhängiger und umso mehr fühlst du dich ja in deiner Umgebung auch wohl.
Ja, klar.
Ne? Wenn du so ein bisschen auf Entdeckung gehst, mhm, wenn du dir deine Umwelt auch so ein bisschen erarbeitest und mal guckst, was gibt's hier eigentlich für Läden? Mhm. Du musst nicht immer nur in das riesen Einkaufszentrum fahren, wenn du mal guckst, was eigentlich in deiner eigenen Straße los ist.
Oder wenn ich hier durch die Gegend laufe, ist es immer mal wirklich so schön, weil es jeden Tag blühen wieder neue Sachen.
Mhm. Also,
das ist Wahnsinn. Und das, mhm, wahrzunehmen und sich daran zu erfreuen, mhm, das ist schon mal toll. So, was hatte dann noch so der Gute?
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Mhm. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht. Was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Mhm. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Mhm. Also auch diese Ehrlichkeit zu sich selbst und zu seiner Umgebung. Mhm. Und das, ich finde den Punkt sehr schön, dass man dieses, sich nicht seiner freien Zeit zu berauben, dass ich nicht alles vollknall, nur weil ich jetzt irgendwem oder irgendwas hinterherheche.
Ja, und noch nicht mal dem, was mir wirklich Spaß macht.
Du machst einen Job, den du furchtbar findest eigentlich und machst dann noch auf Weise Überstunden. Warum eigentlich? Warum?
Ach so. Ja. Auf meine eigene Art und Weise, in meinem Tempo. Mhm. So. Also ich, und da spiele ich auch weder mir noch anderem irgendwie was vor, sondern ich mache das so, das bedeutet auch, dass ich ein bisschen Rückgrat haben muss, ja. Aber ansonsten ist es ehrlich. Mhm. Und ehrlich bedeutet, passt auch zur Authentizität, was er auch gesagt hat. Ich bin keine Mogelpackung, sondern wenn mir was auch nicht passt, dann sage ich das genauso und ich mache es nicht. Und genauso ehrlich bin ich auch, wenn mir etwas wirklich gefällt oder wenn ich jemanden gerne mag oder eine Tätigkeit gerne tue oder sonst was, dann zeige ich das genauso.
Es gilt auch für andere Bereiche. Also du weißt das ja, im Krankenhaus wurde mir immer gesagt, ja, und sie müssen mobil werden und sie müssen dies und sie müssten eigentlich schon jenes. Und dann habe ich mit meiner Physiotherapeutin gesprochen, die ja inzwischen auch eine Freundin ist, die übrigens auch Annika heißt. Das ist eben Qualitätsnamen. Toller Name, Leute. Ja. Und die sagte dann eben, vergiss das alles. Mach das in deinem Tempo. Und das war einer der besten Sätze, die mir je in Bezug auf Krankheit gesagt worden ist. Dieses, du hast die Erlaubnis und sei so ehrlich zu dir selber. Mhm. Gesteh dir ein, wie brauchst du das? Nur weil irgendjemand sagt, du musst jetzt aber irgendwie viel schneller und eigentlich und ja, alles gut, vergiss es mal. Ja. Ich brauche mein Tempo. Und in diesem Tempo ist es jetzt überraschend, wie gut ich mich erhole.
Aber wie?
Selbst du bist für die Ärzte.
Ja.
Und das entspricht diesem. Ich weiß, ich habe früher überlegt, man. Ich weiß, wie man langsam wieder. Und das dauert halt, wenn du richtig platt warst. Ja. Das weiß jeder, der krank war, dass der, je länger er irgendwo flach in der Ecke rumgelegen hat, umso langsamer kommt er eigentlich in die Gänge. Und wir waren ja alle krank. Es hatte doch dauernd, irgendjemand hatte doch Corona oder so. Wir haben es doch alle nicht sofort wieder erholt. Ja.
Aber wir sind es nicht gewohnt. Also ich auch nicht. Dieses, jetzt, ne, das muss nach ein paar Tagen muss das doch alles wieder weg sein. Ist aber nicht. Mhm. So. Darf ich den nächsten?
Ja, klar.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund war für mich. Von Speisen, von Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hin und hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Mhm. Da haben wir wieder diesen Aspekt, für sich selbst gut zu sorgen. Also wo er auch sagt, so, und das gilt für Speisen, aber auch für Menschen. Menschen, die uns nicht gut bekommen. Ja, es ist so, man muss es erkennen und da muss man sehen, dass man sich von denen auf
richtig, den Kontakt wirklich so minimieren, wie es nur irgendwie geht.
Du wirst bestimmte Menschen nicht ändern können. Du musst mit ihnen managen, wenn du mit ihnen zu tun haben musst. Aber ansonsten bist du, das ist dein Leben, das ist deine Zeit. Du kannst dich mit Menschen, wenn du sie freiwillig aussuchen kannst, warum sollst du dich mit Menschen umgeben, die dir nicht gut bekommen, wo du dich nur ärgerst?
Und das gilt vor allen Dingen auch für Familien. Also ich glaube, eine richtig gute Familie ist eigentlich das, was du dir selber zusammensuchst. In wie vielen Familien wird so erwartet, dass man jetzt so die Mutter oder den Vater oder die Schwester oder so, dass das jetzt die Vertraute, der Vertraute und die Person ist. Und das geht gar nicht. Vielleicht sind die Eltern wirklich in der Kindheit eine Katastrophe gewesen. und oder drangsalieren dann immer noch, obwohl man schon längst erwachsen ist. Ja. Nein, denn das ist ganz egal, ob das die Mutter oder der Vater ist. Das, wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Wenn es mir nicht gut tut, dann muss ich auf Distanz gehen. Dann ist vielleicht ein Freund, eine Freundin mir viel näher. Mhm. Und dann gebe ich dem bitte doch auch ein bisschen nach. Das mag im Anfang egoistisch aussehen, aber letztendlich, wenn man ehrlich zu sich ist, und da haben wir den Punkt ehrlich wieder, geht es mir dann persönlich besser. Mhm. Und das nennt man auch Selbstliebe. Mhm. Also nur aufopfern, und da muss man auch wirklich nachgucken, wie war das eigentlich? Mhm. Dieser Satz, ja, aber ich habe dich ja geboren und deshalb musst du jetzt dein Leben lang für mich da sein, und dabei ist dazwischen alles nur reine Katastrophe. So klappt es nun auch nicht.
Also ne? Dieser Satz, Blut ist dicker als Wasser, weißt du, das stimmt nicht. Ist nicht.
Es, ja.
Ne, weißt du, so nach dem Motto, ja, wir halten ja zusammen oder wir haben ja eine besondere Beziehung.
Ja, Familie, ne? Die geht über alles und so. Nicht unbedingt, nein, überhaupt nicht.
Übrigens nur nebenbei, ich habe ein bisschen gelesen über Charlie Chaplins Aufwachs und seine Familie. Mm. Meine Güte. Vater alkoholkrank, Mutter psychisch krank. Die haben sich nachher beide, der eine hat sich tot gesoffen, sie hat sich, weiß ich gar nicht, suizidiert, glaube ich.
Sie ist in der Irrenanstalt dann gelandet.
Genau. Und das heißt, er wurde sehr recht früh mit seinem Bruder zusammen zu weisen. Mussten sich dann da durchschlagen. Ne? Also der weiß schon, auch das übrigens ein Beispiel dafür, wie, also ein Beispiel für Resilienz, also für Widerstandskraft, dass er trotz dieser wirklich schlimmen Umstände ein erfolgreicher, kluger, intelligenter Mann geworden ist. Also und der hat nur eine ganz kleine Schulbildung, so gut wie gar nicht. Und haut dann solche Sachen raus, wie jetzt mit diesem Statement. Ne?
Er ist 1889 in London geboren. Mhm. Ich habe früher immer gedacht, er wäre amerikanischer Schauspieler. Nein, er war Brite, hat aber dann auf Theatertourneen 2-3 Mal durch die Staaten hat er dann Hollywood kennengelernt und ist da dann und war Gründungsmitglied mit Mary Pickford zusammen und noch jemand von United Artists.
Musst du dir mal vorstellen. Mhm.
Und ist 1977 in der Schweiz gestorben. Mhm. Und hat einen Sir verliehen bekommen. Ja. Und er, und man sagt immer so, die, in seinen, so sein Leben, das hatte so Dickens-Charakter, ne? So die Kindheit. Ja, ja. Wirklich, er hat Cockney gesprochen. Ja. Das war so dieses ganz breite Arbeiter-Englisch. Mhm. Und das als Kind und ist wirklich mehr oder weniger auf der Straße verwahrlost aufgewachsen. Ja. Das finde ich irre. Ne? Und hat ja schon in ganz, ganz jungen Jahren dann bei so einer Theatertruppe dann mitgespielt. Genau.
Und dann Stück für Stück und dann, er wurde natürlich in der Nazi-Zeit, er war in Berlin in den 30er Jahre und hat auch da Nazi-Größen getroffen. Aber seine Filme, da war schon wieder, das ist ja nicht arisch genug gewesen. Und da gab es genügend Gegenströmungen, die dann gesagt haben, nee, den Chaplin und die Chaplin-Filme, das wollen wir nicht, weil er von der Gesinnung her eher Kommunist war, eher linksgerichtet war.
Ja, weil er, na klar, aber vor allen Dingen Goebbels hat ihm unterstellt, oder sagt, er hat irgendwo ja das alles in falschen Hals gekriegt und hat ja getönt, dass er ja ein Jude wäre und er hat es auch nicht gerade gerückt. Er war kein Jude, aber aus Solidarität hat er das in den 30er und 40ern nicht gerade gerückt. Das fand er widerlich. Und er hat ja in den 40ern diesen tollen Film gedreht, der große Diktator. Ja, weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, den
diese
Film.
Diese Rede am Ende.
Ja, wo der kleine jüdische Schneider, Herschel, wo der dann praktisch als Double für den Diktator.
Ja.
Und ihr kennt ja Charlie Chaplin mit diesem kleinen Bart. Die Nähe dann zu Hitler war dann doch ziemlich offensichtlich. Und, und es gibt am Schluss eine Rede, die er hält. Die hält er in so einem, in einer Sprache, die es nicht gibt. Ja. Einer Kunstsprache, die sich aber für einen Ausländer wie Deutsch anhört. Ja. Und, oder wie sich für Deutsche oder für Ausländer Deutsch anhört. Mit viel und und so. Und dabei spielt er mit einem großen Globus, der wie so ein großer Luftballon ist. Ne? Wie so ein großer
Luftballon. Und ab und zu, dann geht doch mal die Hand wieder nach oben zum Hintergruß.
Oh.
So, also guck dir das auf YouTube, ist garantiert. Also wer es nicht kennt, diesen Ausschnitt ist für mich, das ist schon Filmgeschichte. Mhm. Der hatte auch, glaube ich, 2 Ehren-Oscars oder einen Oscar und noch eine Ehren-Oscar bekommen damals.
Ja, also, weil er einfach, der hatte so gnadenlos gute Ideen, der hat das so auf den Punkt gebracht. Und bei dem war er eben Komik und
da war alles,
Trage der, ganz der, dicht zusammen.
So, der Tramp, ne? Also dieses, wirklich dieses Bild. Deswegen haben wir auch das Bild in die Shownotes getan. Die Silhouette, du weißt sofort, das ist Charlie Chaplin. Und diese Tragikomik, schon sehr feinsinnig.
Ja, sehr also feinsinnig. Gegen das, was zu der Zeit als Stummfilmstar, Star, so in den 1910, 1920er Jahren, was da so aktuell war, war ja immer so mit Gebrüll und und so, da war er sehr viel feinsinniger und so, aber kam unglaublich gut an, weil sich jeder damit in, auch die ganzen Arbeiter und so damit identifizieren konnten, weil das war eben nicht Glamour, Glitter und reiche Damen, sondern das war wirklich so diese, und auch eben nicht nur, dass das alles lustig ist, sondern dass es eben auch so eine tragische Goldrausch. Ach Gott.
Ja.
Da habe ich immer geweint, als Kind schon, wenn ich den gesehen habe, weil er sich da so ein Essen abspart und sie kommt nicht. Oh. Das ist immer so ein Phänomen, was ich nicht ab kann.
Hat gespart.
Ja, aber das sind so Szenen da.
Und nebenbei, der ist nicht nur Schauspieler und so weiter, der ist auch noch Komponist.
Ja.
Der hat, also der kann das wirklich auch so Multitalent. Ne?
Oh, der hat wunderschöne Musik geschrieben. Also, kommen wir mal weiter hier.
Ja, Mensch.
Ja, sonst wird das ja nie was. Nee. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut.
Oh, okay.
Fand ich auch einen schönen Punkt.
Das heißt,
Demut ist ja auch etwas, was heute so gar nicht aktuell ist. Ne?
Aber das heißt, Demut, ich habe nicht echt. Es gibt auch andere, die Recht haben. Und dann Demut heißt, ich akzeptiere es, ich ziehe den Kopf ein bisschen an und sage, du hast Recht.
Ja, vor allen Dingen bei Menschen, die wirklich von ihrem Metier Ahnung haben. Ich kann nicht überall Bescheid wissen. Und wie schön ist es, dann auch mal nachzufragen. Leute, sag mal, kennt ihr das nicht auch? Du möchtest was erzählen, weil du irgendwas Neues gesehen, gehört hast. Du sagst nur einen Ton und schon quatscht der andere dich in die Ecke und lässt erstmal ab, was er alles. Oder es kommt sowas, eine Freundin ruft dich an und sagt, wollen wir uns nicht treffen? Ich möchte wissen, wie dein letzter Tag oder in der Arbeit oder wie dein Treffen mit XY oder wie dein Urlaub war. Du drehst dich, du möchtest gerade loslegen, wie denn nun dein Essen war oder dein Urlaub. Du, und dann geht das aber schon ab wie ein Zäpfchen. Und du kriegst wieder alles um die Ohren gehauen. Ja. Und du kommst nachher aus dieser Unterhaltung raus und stellst fest, du hast überhaupt nichts über deinen Urlaub erzählen können oder über dein Essen oder so.
Wirst du so als Zuschauer, Zuhörer degradiert. Ja. Aber zum Thema Recht haben, ne, unser Satz auf der Paarberatung, den wir beide, glaube ich, ziemlich mögen, ist, willst du Recht haben oder willst du eine Beziehung haben? Weil ich kenne viele Paare, wo es kracht, da geht es nur ums Recht haben. Und die machen sich die Hölle heiß, bis dann irgendjemand dann von den beiden die Schnauze voll hat und sagt, okay, du hast Recht. Innen drin aber sagt sie oder er dann, ne, und ich habe meine Ruhe.
Ja.
Und du musst manchmal auch wirklich sagen, okay, denn ja, das ist deine Wahrnehmung. Du siehst es so, dass es in deiner Wahrnehmung hast du Recht.
Und es geht jetzt im Moment gar nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht darum, dass wir beide das begreifen, wie hier das System gerade funktioniert, aus den und den Gründen. Ne?
Also, als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit.
Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Am Anfang, ne? Ja. Über dieses so, gestern kannst du nicht mehr verändern.
Ja.
Morgen hast du noch gar keine Ahnung.
Ja.
Du lebst im Hier und Jetzt.
Ja.
Und das nennt man Bewusstsein oder Bewusstheit.
Bewusstheit, ich nehme alles bewusst wahr. Und ne? Du hast, was du eben auch gesagt hast, die buddhistische Weisheit, du kannst nur in der Gegenwart was verändern und sich um die Zukunft zu sorgen. Du weißt nicht, was passiert. Vergangenheit kannst du eh nicht rückgängig machen. Es ist so, ich finde allerdings, man kann manchmal daraus lernen, nochmal zu analysieren, ja, was so los war.
Aber du kannst nicht ändern.
Es gibt auch Leute, die immer nur Vergangenheit und damals und damals war alles schöner oder schlechter, wie auch immer.
Und die natürlich auch immer noch die Entscheidung aufgrund dieser Vergangenheit fällt. Also nimm mal an, da ist dir irgendwas passiert und du möchtest, du hast das Gefühl, du willst jetzt voller Rache irgendetwas regeln. Du kannst nichts in der Vergangenheit regeln. Selbst wenn du denjenigen findest, der irgendwas getan hat. Was denn? Du erwartest, dass es dir hinterher besser geht. Nein, wie sollte es mit dir besser gehen? Weil die Hauptursache von dem ist ja nicht weg. Wenn der jemanden wehgetan hat, den du geliebt hast oder liebst, dann sind die Verletzungen immer noch da.
Ich habe manchmal tatsächlich auch Menschen gehabt, die wo jemand ermordet wurde und dann die Eltern waren dann bei mir, haben gesagt, und wenn der dann 4 lebenslänglich in Knast, dann bin ich froh und dann ist schön. Die sogar sagen, wenn die das die Todesstrafe gegeben hätte, also ich wäre nicht böse drum. Und ich habe sie dann auch weiter begleitet, auch wirklich bis zum Prozess und das sind auch verurteilt worden, der Täter. Und dann die Frage, wie geht's ihnen? Geht's ihnen jetzt wirklich viel besser? Nee, sie hatten sich was anderes darauf.
Ja. Nein, sie kommen diese nicht. Hoffnung, dass dadurch dieser Schmerz aufhört,
das so schön,
der hört nicht auf. Nein. Weil der Schmerz liegt nicht an diesem Menschen. Natürlich, er ist die Ursache.
Ja.
Aber der richtige Grund für den Schmerz ist der Verlust. Und der Verlust ändert sich nicht.
Aber da konnten sie dann anfangen, wirklich jetzt Trauerpaar zu machen, als sie das im Begriff haben. Naja.
Ja. Und das ist immer, das finde ich, ist für uns Menschen so unglaublich schwer zu begreifen, dass etwas, was wirklich passiert ist, dass wir irgendwann das in irgendeiner Form verdauen müssen. Und ich finde, das ist so menschlich, das nicht hinzukriegen. Und immer wieder zu glauben, wenn ich in die Vergangenheit zurückkriege, dass ich durch irgendetwas, was ich jetzt tue, die Vergangenheit irgendwie ändern könnte. Bis ich eines Tages feststellen muss, ich kann sie nicht ändern. Und für die Zukunft kann ich nur planen. Aber genau weiß ich auch nicht, was da passiert. Irgendein dummer Zufall, eine Sache, die sich entscheidet, irgendetwas, was ich überhaupt nicht vorhersehe und alles ist durcheinander. Und es passiert ganz anders. Das kennt ihr doch sicher auch. Ihr nehmt euch 100-mal vor, ein Gespräch mit eurem Boss zu führen oder mit eurem Partner. Ihr malt euch das in Gedanken 100-mal vor und dann passiert es. Ihr habt das Gespräch und alles ist ganz anders. Und da sagt was ganz anderes. Und die Situation ist ganz anders. Hättet ihr gar nicht drauf kommen können. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Aber man merkt damit, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, warum soll ich mir jetzt monatelang Gedanken machen, pack's jetzt selber an und mach das so möglichst schnell.
Ja.
Dann mache ich mir nicht 100-fach Gedanken, ich hack das ab und dann weiß ich eher, was damit ist. Ja. Denn ich weiß, wie ich mich im Moment fühle und das möchte ich regeln.
So.
Na, das ist dieser Punkt. Und den finde ich eigentlich ganz gut. Ne?
Das ist alles gut.
Ja. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte antwortete, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Das ist schön formuliert, finde ich. Ne? Dass mein Denken mich auch armselig und krank machen kann. Und wenn man die Herzenskräfte antwortet, also man kann auch Bauchgefühl sagen oder so ein bisschen Moral oder wie immer man das betiteln möchte, also nicht nur rein faktisch rangeht, sondern eben auch als Person mit dem Bauchgefühl und mit meiner Intuition an irgendwas rangeht, dann ist das eben so eine Art Herzensweisheit. Das ist etwas, was so von innen kommt, ne?
Ja, das ist so einfach mal erklärt, in der Evolution her ist eigentlich unser Bauchgefühl, also unsere Bauchregion ist ja voll mit Nerven. Deswegen überlegt man, ne, wenn ihr Bauchschmerzen, mir liegt das auf dem Magen, Gastritis, ich habe keine Ahnung. Also all diese Sachen, die da mit dem Bauch zu tun haben, wenn man gestresst ist, wenn man unglücklich ist, das steht
auf dem. Oh, bestimmt hat der eine oder andere schon mal irgendwie aus Versehen oder so eine Stuhllehne oder einen kleinen Schlag in die Bauchgegend oder irgendwo an der Tischkante. So,
danke schön. Genau. Also von der Evolution hat sich eigentlich unser Gehirn vom Bauch in Richtung Kopf weiterentwickelt. Mhm. Und von daher, aber unser Bauch, der,
ja. Bei Männern sucht es mal so eine Entschuldigung.
Dankeschön.
Nein, ich habe nichts gesagt.
Nee, das haben wir nicht.
Ich habe nicht überlegt. Nein, nee, das, nein, das rutscht nicht nach unten.
Mal weiter deine Weintrauben. Mhm. Das heißt, also unser Bauch reagiert immer noch auf Entscheidungen und zwar sehr viel schneller als unsere Großhirnrinde und alles, was da oben in der Etage so los ist. Der Bauch reagiert schnell und unmittelbar. Und das ist gut, jetzt so eine Kombination aus Bauch und Hirn zu machen. Und lass den Bauch, der Bauch hat seine Berechtigung und dann fragt man das Hirn oben, sag mal, was meinst du dazu? Wollen wir das machen? Wollen wir die Entscheidung treffen? Wollen wir dies oder das oder jenes? Oder nicht? Und dann kannst du sozusagen in deinem inneren Team kannst du miteinander diskutieren, was machen wir jetzt und dann geht's los.
Also ich gehe da noch einen Schritt weiter.
Na?
Ich weiß, dass gerade in unserer Gesellschaft und auch viel unter Männern ja so faktische Entscheidungen
ja,
eine Rolle spielen. Man möchte nicht einfach, dass irgendwelche Gefühle, sondern man entscheidet nach Sachlage. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch wird auch oft einfach der gesunde Menschenverstand und diese Menschen, diese Nächstenliebe, die Herzenswärme, wie immer man das betiteln will, ausgeschaltet. Das mag ja sein, dass manche Entscheidung bürokratisch und faktisch richtig ist, aber sie ist irgendwie auch großer Murks. Ne? Menschlich ist das großer Mist. Und ich fühle mich manchmal besser, wenn ich merke, dass Leute auch etwas einfach aus dem Bauch raus entscheiden.
Ja.
Und ich plädiere dafür, das auch ruhig öfter zu tun. Einfach auch mal in sich reinzuhören und zu sagen, mein Bauch sagt mir jetzt aber ganz klar, dass das Murks ist hier, ich will das anders. Und dann macht man das auch. Und dann steht man auch dazu. Und sagt, nein, das hat mir mein Bauch so gesagt. Und das ist so. Wir Frauen müssen uns da prinzipiell öfter mit abfinden, weil wir öfter, glaube ich, als Männer solche Entscheidungen fällen oder zumindest sagt man uns das nach.
Ja.
Aber intuitiv liegen wir ja auch öfter ganz richtig.
Ja. Naja, ich bin, ja, und ich bin, wie gesagt, so eine Kombination. Da bin ich ein Freund von. Aber das Bauchgefühl nicht abwerten oder zu sagen, nee, sondern lass mal oben und unten miteinander ein bisschen diskutieren.
Also ich weiß, du hast ja früher überhaupt nicht, du hast alles immer so faktisch versucht abzuklopfen irgendwie.
Bin Kerl. Was
willst du? Und seitdem du das auch intuitiv machst, gelingt dir vieles viel besser.
Ja.
Auch in deinen Beratungen und so gehst du ja vieles intuitiv ran und gar nicht mehr nach Lehrbuch. Ich glaube, es bekommt deinen Patienten viel besser.
So sagen sie jedenfalls.
So sagen die jedenfalls.
Darf ich den letzten?
Na klar.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut.
Und das habt ihr doch sicher auch schon mal erlebt, dass ihr mit irgendjemandem so richtig aneinander gerasselt seid und habt euch richtig auseinandergesetzt. Und plötzlich hat sich daraus eine völlig neue Möglichkeit ergeben.
Ja.
Ihr habt jemand anders kennengelernt, es hat sich eine neue Struktur entwickelt. Auf einmal war da irgendwas. Es ist was in Gange gekommen.
Ja.
Es hat sich vielleicht was verändert. Vielleicht seid ihr auch einfach weggegangen und habt gesagt, das will ich jetzt nicht mehr. Vielleicht hat es eure Entscheidung beeinflusst. Nicht mehr für den Laden zu arbeiten, sondern sich was Neues zu suchen oder so. Ne? Also das heißt, manchmal gibt es so einen Krach oder so einen Boom und danach ändert sich was. Und das ist im Nachhinein aber gar nicht so doof.
Nee. Und was erzählst du immer? Du fandst mich damals so blöd und doof. Gott. Ich fand dich auch irgendwie doof. Und jetzt sind wir schon so lange zusammen. Also diese keine Angst vor Auseinandersetzung zu haben und keine Angst. Man muss sich eigentlich sowieso vor wenigen Sachen wirklich fürchten. Also ich finde, fürchten muss man sich vor schlimmen Krankheiten, fürchten muss man sich vor Krieg, vor solchen Idioten. Wie Putin und Co., da muss man sich vor fürchten, aber
Naturkatastrophen und sowas und
aber
Verbrechen und so, das sind aber normale Ängste, finde ich, die vollkommen berechtigt sind.
Ohne Frage, aber diesen ganzen täglichen Kleinscheiß, den man da so hat und die tausend Gedanken, ich habe so viele Leute, ich habe früher mehr noch hat es heute darunter auch gelitten, dass man sich um jeden Scheiß Gedanken macht.
Ja.
Und was wäre, wenn und solche. Und ich habe mit ganz vielen Klienten zu tun, denen ich versuche, das auszutreiben, weil die wirklich so voller, und dann schreibe ich doch nochmal dem eine Mail und hier nochmal, um sicher zu gehen und so. Und die machen einen wahnsinnig.
Mhm. Aber die machen sich vor allen Dingen selbst wahnsinnig. Ja. Wenn die WhatsApp davor nochmal erklärt und dann nochmal erklärt, anstatt einmal das Telefon zu nehmen und zu sagen, du gehst mir auf die Nerven, ich will, dass wir das jetzt mal klären. Mhm. Komm, wir gehen jetzt ein Bier trinken. Das ist so, manchmal auch einfach mal eine Lösung oder voranschreiten. Ein
Bier trinken ist eine Lösung, jo.
Ja, genau. Sagt der Psychologe.
Oh Gott, ne? Das streichen wir. Nee, aber es ist so, also sich um jeden möglichen Kack Sorgen machen.
Mhm. Ja.
Und wenn du dir Sorgen machst, das zerrt deine Nerven und Energie, geht das über dir vorüber.
Ja. Du machst dir so viel Sorgen, dass du gar nicht mitkriegst, dass im Moment, während du dir Sorgen machst, das Leben wirklich an dir vorbeizieht. Ja. Und das ist doof. Das Leben ist nun mal so, wie es ist. Und es geht uns eigentlich besser, wenn wir das auch so akzeptieren und sagen, okay, dann ist die Aschentonne voll. Und natürlich nervt das, dass ich jetzt zum dritten Mal zum Wäschekeller laufe und der hat immer noch nicht seine Wäsche aus dem Trockner geholt.
Du rührst den offenen Wunden.
Ja, ich weiß. Und das nervt auch entsetzlich, dass irgendwie das Klo verstopft ist. Aber verdammte Kiste, es ist nur ein Klo.
Ja.
Woanders bricht gerade ein Damm. Also, weißt du, so manchmal muss man dann auch irgendwie sagen, Himmel, Herrgott, und Blatt auf den Teppich.
So.
Ne? Und nicht immer meckern. Und, und das auch so für sich auch zu relativieren. Scheiß nicht, dass ich alles akzeptieren muss, aber manchmal das für mich auch so ein bisschen dann relativieren, damit ich mich nicht ständig aufreg und während so Pillepalle dann auch ausflippt. Ja. Ne? Weil dann führt es dazu, dass irgendwann eine so eine Kleinigkeit reicht und das Fass ist am Überlaufen. Mhm. Das kennen wir auch alle. Dass wir so viele Probleme anhaufen und dann reicht nachher wirklich der hustende Hamster, dass es dich fertig macht und dann rollst du und bist völlig raus. Ne? Das war heute die Charlie Chaplin-Abteilung.
Das haben wir aber richtig, also was für ein Tag, ich bin begeistert.
Ja. Ne?
Das ist bis zum Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schön durchgehen.
Ja, das ist auch eine ganz schön lange Abteilung. Ja, und wir haben wieder ordentlich rumgesülzt.
Ja, ne? Gut. Das passt. Nein, das passt machen wir nicht mehr auf. Aber es haben viele Leute haben geschrieben und haben gesagt, nee, sie finden gerade, es gibt jetzt hier vorneweg gut.
Ja, ich habe mich sehr gefreut darüber. Nein, es war ja auch so mit zwinkerndem Auge das Ganze. Ne?
Also Mäuschen, vielen Dank, dass du diese Rede gefunden hast. Das ist vollkommen neu und jeder Absatz ist Gold. Lest euch das mal in Ruhe durch, macht euch auch eure Gedanken, schreibt uns gerne eure Gedanken auch dazu. Und wir lassen das einfach, wir drucken das einfach so in unsere, in unser Posting rein.
So. Ja, gute Idee.
Bist du jetzt munter? Nee, ne?
Ich weiß noch nicht so ganz.
Ich auch noch nicht.
Boah, also entweder noch einen Kaffee, einen zweiten Kaffee oder vielleicht noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, Stündchen noch ein bisschen kuscheln.
Ein bisschen kuscheln und danach einen Kaffee.
Mm. Alles klar, mein Schatz. Ja. Tun wir.
So, ich hoffe, mir hat es Spaß gemacht. Dir auch, ne?
Ja, war mal ein bisschen was anderes heute. Und wir gucken mal, wie ihr das gefunden habt.
Das war eine krasse Idee.
So. Ja, wenn ihr alle wieder Ideen
habt.
Ne? Also ihr Lieben, erstmal ein schönes Wochenende noch weiter, einen schönen Sonntag und dann eine wunderbare Woche.
Einige von euch hatten ja vielleicht auch ein wirklich langes Wochenende. Ne? Wir Heiden im Norden haben ja keinen frohen Leichnam und sowas, aber München und Kölner und so.
Ja.
Also, ihr Süßen, macht's gut und bis nächste Woche
bei dieser weltberühmten Sendung, Psychologen. Beim Frühstück.
So ist es.
Ne?
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.